Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Na, und du so? Ja. Fragt meine Tochter immer.
Ja, die Menschen machen sich Sorgen, du siehst immer so müde aus.
Ja, das stimmt. Ich bin ja auch müde, also deswegen passt das doch. Also, aber vielen Dank, dass die Menschen sich Sorgen machen. Ja. Das wird auch wieder besser. Ich werde auch wieder wacher aussehen, bald.
Was treibt dich denn gerade so um?
Das weißt du ja, das Nischenthema, Sven versucht nach Dänemark zu kommen. Und,
ja, die haben doch schon einen Staatsempfang für dich auch organisiert, habe ich gehört, so mit Böllerschüssen und wie war das? Und du konntest so eine Einheit abschreiten von Polizisten oder wie war das? Aber ich habe gehört, du hast sehr gezittert, als das war, oder?
Ich habe nicht gezittert, warum?
Doch, als die Hymne gespielt wurde.
Ach so, als die Polizei mich irgendwie erfasst hat. Ja, nee, das war ganz interessant, aber ich finde das ja gut. Also so wie wir.
Ich auch. Das ist eine Form von Wertschätzung.
Ja, also wir sind direkt begrüßt worden. Wir machen es ganz kurz, Nischenthema. Ja, es ist, wir machen das sonst gesondert.
Die Leute wollen das wissen.
Nein, die wollen das nicht wissen.
Erzähl dich nicht, doch.
Also meine sympathischen Möbelpacker, die einen kleinen 7,5 Tonner die erste Fahrt nach Dänemark gemacht haben, waren etwas überrascht, dass... Und da mussten mich dann aus dem Haus holen, weil die Polizei vor der Tür stand, zwei Polizistinnen, die sehr schlecht gelaunt waren und wissen wollten. So ein bisschen Rio Grande-Feeling, also was wir denn
zur
da machen.
Zur ganzen Wahrheit gehört, dass eine von den beiden aber recht gut ausgesehen haben soll.
Ja, waren beide sehr angenehm und waren auch sehr nett, aber sehr streng. Und mussten uns erstmal unsere Personalien aufnehmen. Dann ein zweites Mal für Kopenhagen, also die nochmal aufnehmen, damit... registriert ist, was, wann, wir, wer und nach Dänemark, warum eingereist ist. Das fand ich ganz gut. Aber ich finde das natürlich toll. Also die passen auf, man hat uns gemeldet.
Waren das wohlwollende Nachbarn, die Sorge hatten?
Weiß ich nicht. Ja, sicher. Also ist ja auch gut. Ist doch schön, also wenn man da so auf einen aufgepasst wird.
Ach, das war jetzt gar kein Staatsempfang mit Hymne und so.
Doch, für euch irgendwie schon. Nein, aber gut, das ist ganz kurz. Ja, ich wollte ja das 9-Euro-Ticket eigentlich nehmen, also um meinen Umzug zu machen. So mit 8 Kisten kann ich ertragen und dachte dann nur, vielleicht passen die nicht alle in die Ablagen im Zug, weil vielleicht auch noch andere fahren wollen. Deswegen habe ich dann doch den Peugeot genommen und der ist mir leider auf der Rückfahrt dann auch auf der Autobahn abhanden gekommen. Fatal. Deswegen.
Wie gestohlen worden? Oder?
Nein, er hat gedacht, er möchte dann doch lieber in Deutschland beerdigt werden.
Autofriedhof.
Ja, sowas. Das ist jetzt ein bisschen schlecht, deswegen gucke ich ein bisschen müde und der Rest ist auch so. Ich meine Heizung ist leider nicht so ganz vollständig und es gibt keinen Wasserdruck und die üblichen Dinge. So, aber das mache ich mal gesondert. Ich mache mal die spaßigen Dinge gesondert irgendwann und sende einen kurzen Beitrag aus Dänemark für die, die das interessiert. Es gibt auch viele, die sagen, soll mal aufhören mit dem Quatsch und mach mal die wichtigen Sachen. Also jetzt, bitte.
Ich finde das wichtig. Und ich darf jetzt als jemand, der auch hinter den Kulissen ein wenig Ahnung hat, verraten, dass Sven nur einen Bruchteil seiner freudvollen Dänemark-Erfahrung hier mit der Öffentlichkeit teilt und dass er, wenn er so müde aussehen würde, wie er wirklich ist. Das möchten wir uns nicht vorstellen.
Nein, das möchten wir uns nicht vorstellen.
Das möchten wir uns nicht vorstellen. Ja, man wird mit offenen Armen empfangen, wolltest du sagen, in Dänemark.
Ja, nein, das muss ich jetzt dann richtig stellen und klarstellen. Ich werde mit offenen Armen empfangen. Die Polizistinnen waren total nett zu uns. Dann,
als die Handschellen und Fußfesseln wieder abgenommen wurden.
Genau. Und eingesehen hatte, dass wir da sein dürfen. Und ansonsten lerne ich tatsächlich nur hilfsbereite und nette Menschen kennen dort um mich herum, die auch dann, also dann mache ich den Ausdruck jetzt doch noch, wenn man sagt, dass das günstige Holz aus Bayern, das auf den Fußboden soll, in einem Zimmer wird geliefert, aber es liegt dann vor der Tür, weil es am falschen Tag geliefert wird und ich habe kein Auto mehr, dann kümmern sich tatsächlich Menschen, die also an dem vorherigen Bewohner hängen und so, die kümmern sich, die fahren dahin. Och. Und die rufen mich an und die beantworten diese Mails. Das sind, ich kenne schon jetzt dort, habe dort ein anderes Netzwerk und kenne dort wahnsinnig viele nette Menschen. So, das ist dann mal ein gutes Signal. Auch wenn die Handwerker dann nicht kommen, aber sie sind ja nett. Das ist doch gut. Also ja, ich fühle mich da angenehm empfangen.
Mich. Das freut mich sehr.
So, jetzt aber Schluss damit, komm.
Ja, die Welt, es passieren auch große Dinge in der Welt. Der Ukraine-Krieg ist vorbei. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Ach nee, echt?
Ist es aus. Ja, gerade Top-Meldung, Eilmeldung, hast du nicht gesehen?
Nee,
war gerade über den Ticker. Die Russen haben fluchtartig das Land verlassen.
Ach.
Ja.
Warum?
Könnte damit zusammenhängen, dass der Lauterbach gestern da war und die Schwerverletzten geimpft hat. Aber
oh mein Gott.
Ja. Aber das ist. Das werden die Historiker entscheiden müssen.
Ach, ist er da wirklich hingefahren?
Ja.
Ach Gott, okay. Ja, na gut.
Bleibt ja, er dem Mann da ist auch? Ja nichts fies, ne?
Bleibt er da?
Also jetzt muss er ja erstmal dann noch zum Friedensnobelpreis.
Ja.
Ist das Oslo oder Stockholm? Ich weiß nicht. Den kriegt er ja dann, weil er diesen Konflikt beendet hat.
Ja.
Ich denke, dass er bei der Gelegenheit den Medizinnobelpreis auch gleich mitnehmen wird.
Ja, super. Mensch, ja. Guck mal, das ist ein Deutscher, der das alles
mich erfüllt hat. Das mit Stolz.
Ja, mich auch. Ja. Aber das müssen wir ja sowieso heute ganz dringend nochmal unterstreichen, wir beide. Wir haben das neulich schon mal gesagt, wir sind dafür.
Also das würde ich gerne auch theoretisch nochmal erklären, warum wir dafür sind. Also es ist ja letztes Mal so gut angekommen, als ich die Gewaltenteilung erklärt habe. Ich dachte, das machen wir mal so ein bisschen zum roten Faden unserer Sendung. Matthias erklärt die Grundbegriffe der Politik. Heute repräsentative Demokratie. Repräsentative Demokratie ist, wenn die Bevölkerung die Positionen der Regierung repräsentiert.
Ach so. Mhm. Gut.
Und wer das nicht tut,
ja,
der ist kein Demokrat. Und weil wir ja lupenreine, ich würde fast sagen lupenst reinste Demokraten sind wir dafür.
Ja. Gut, du spielst, glaube ich, auf etwas an, was uns auch sehr gefallen hat. Also du hast mir das Stichwort gegeben. Ich hatte nicht so richtig aufgepasst, weil, wie gesagt, Autoradio kaputt. Es gab dann wohl den von Fancy Naser, den Verfassungsschutzbericht. Wir sprachen schon letztes, auch den letzten Bericht haben wir ja gewürdigt als super toll.
Ja.
Da haben wir, glaube ich, angefangen, so uns zu unterhalten öffentlich. Da haben wir schon gesagt, das ist alles in hervorragender Verfassung hier. Auch der Verfassungsschutz, aber das, was da jetzt drin steht, ich habe das dann überflogen und gestaunt und war ein bisschen erstaunt, dass du das so toll findest, aber.
Wieso?
Andererseits schon.
Nee, nachdem
ich nochmal nachgedacht habe, finde ich das jetzt auch wirklich ganz großartig und möchte das auch alles so. Na, es gibt da so Stänkerer, weißt du, ne? Julian Reichelt hat, glaube ich, auch ein bisschen sich dazu geäußert und andere, die jetzt so quengeln und denen das nicht gefällt.
Du meinst, dass da Menschen, die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates vornehmen, als solche benannt und bekämpft werden?
Ja. Aber das ist doch in Ordnung.
Ich meine, wenn ich auf die Straße gehe mit meinen legitimen Interessen, indem ich etwa die Meinung der Regierung repräsentiere, und da mischen sich jetzt Querdenker, Reichsbürger, Rechte irgendwie drunter, bin ich ja auch froh, wenn die aussortiert werden, damit ich nicht in schlechter Gesellschaft demonstrieren muss. Das ist ja diese demokratischen Rechte sind ja auch in dem Moment verwirkt, wo du nicht mehr dich im Repräsentationsrahmen der Regierungsmeinung bewegst.
Genau, das hast du ja eben erklärt und das ist ja auch richtig. Also, dass man, oder? Dass man sagt, also dass man auch, und das betrifft ja nicht nur dieses, zu rechts muss ich da noch was fragen, aber grundsätzlich nicht nur die Rechten, sondern es ist ja auch so, wenn jemand jetzt, heißt das Klimaleugner oder Klimawandelleugner? Also Klima leugnet ja keiner. Gut, aber doch, dass wer jetzt die Grünen kritisiert oder sagt, das mit dem Klimawandel, dazu habe ich noch eine Frage, das ist natürlich nicht das.
Das ist nicht demokratisch.
Eben,
ja. Das ist undemokratisch.
Ja, wie du erklärt hast, das ist ja nicht, repräsentiert ja nicht die Regierungsmeinung.
Ich möchte das nochmal auf den Punkt bringen, auch von jemandem, den wir heute vielleicht noch nicht hinreichend gewürdigt, aber zumindest kurz angesprochen haben. Professor Doktor, 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 akademisch unendlich ausgewiesen, Karl Lauterbach.
Ja.
Wir hatten noch nie so viele Staatsfeinde wie heute, hat er im April gesagt.
Mhm.
Das sind genau diese Menschen. Und der Verfassungsschutzbericht kümmert sich darum. Ich fand es ein bisschen dürre, was da beschrieben wurde.
Ehrlich gesagt,
zum Thema Selbstradikalisierung der Staatsdelegitimierer. Ich habe eher das Gefühl, ja, aber dass denen da gar nicht viel zu einfällt, außer dass sie das doof finden. Weil, was stand da schon groß?
Mhm.
Das waren auch juristisch sehr weiche Begriffe. Also ich selber möchte ja niemals überhaupt nur in die Nähe dieses Vorwurfs geraten. Und würde deshalb auch gerne aufpassen, dass ich nicht aus Versehen, das kann ja mal passieren, du passt nicht auf, das ist so wie, ne, wenn du mal irgendwie nicht aufpasst und dann fährst du bei Rot über die Ampel oder delegitimierst den Staat, ne, mit einer unbedachten Äußerung, und das möchte ich natürlich vermeiden, aber ich habe da jetzt keine Kriterien gefunden, an denen ich das selber feststellen kann, ob ich das tue oder nicht.
Ja, das
ich glaube, das mit dem Staatsfeind ist auch nicht was man sich selber so vornehmen kann, sondern das entscheidet ja dann der Staat. das ist ja eine Deklaration, die der Staat vornimmt. Also der Lauterbach entscheidet, wer sein Feind ist.
Ja, und du weißt es eigentlich vorher nicht, das stimmt.
Ich, weiß, also, ich kann das gar nicht wissen, ich kann die ganze Zeit denken, ich bin Demokrat und so und plötzlich dann bin ich
das. Aber das kommt doch sogar in diesem Bericht, glaube ich, vor, korrigiere mich, also dass man, wenn man sagt, der scheiß Staat hat irgendwie im Ahrtal versagt, dann bist du natürlich, also das kann man ja, das darf man nicht sagen, das stimmt ja auch nicht.
Nein. Aber das wäre ja nicht mehr die Repräsentation der Regierungsmeinung.
Richtig, und wenn du das vorher jetzt nicht weißt in jedem Detail, dann hast du natürlich, eigentlich kannst du nur noch Prost sagen in der Kneipe.
Weil nein. Also da müssen wir jetzt nochmal, da würde ich jetzt gerne den nächsten Begriff der Politik grundsätzlich erklären, nämlich die vierte Gewalt.
Ja.
Ja, damit wir auch jederzeit wissen, wie wir den Staat repräsentieren sollen, schauen wir ja öffentlich-rechtliche oder sonstige Leitmedien und erhalten dort Informationen und Nachrichten. Nachrichten, das ist das, wonach wir uns zu richten haben. Ja, das ist deshalb die vierte Gewalt. Da wird sozusagen mit Gewalt uns ermöglicht, im Rahmen der Demokratie weiterhin die Meinung des Staates zu repräsentieren. Information übrigens, auch das ist ein Begriff, den man auflösen kann, ja, ist etwas in eine bestimmte Form zu bringen.
Ja.
Das ist Information.
Ja, okay. Also die vierte
Gewalt.
Und
das Problem ist, also das ist ja im Grunde auch, Information ist eine Hohlschuld. Also das heißt, du musst dich selbst informieren lassen.
Ja.
Durch das, was da passiert. Und wenn du halt jetzt, sagen wir mal, ein bisschen deine Hausaufgaben nicht machst und ab und zu mal aussetzt und nicht so genau weißt, wie du den Staat repräsentieren sollst in deiner eigenen Meinung, dann kann man dir das auch mit Recht anlasten.
Ich bin immer wieder begeistert. Also ich habe jetzt gelernt, ernsthaft, das sind manchmal so kleine Lampen gehen bei mir an. Also die vierte Gewalt bringt uns Informationen.
Ja, wir sind Informationen, also ja. Wir werden formiert.
Ja.
Ja, was früher der Stechschritt in der Militärparade ist, heute die repräsentative Demokratie.
Richtig, man geht ja auch Informationen, genau. Habe ich das verstanden. Ja, okay, ja. Ist ja toll. Ja, gut, okay, super. Fantastisch, ich habe da nur noch eine Nachfrage, aber das dürfen wir vielleicht auch gar nicht mehr erwähnen, aber dann sprechen wir vorneweg. Ich meine es nicht böse, ich habe geguckt, dann auch ich habe in der Wikipedia nachgeguckt und in allen Quellen, also die einzige, die ich benutze.
Die seriösen Quellen meinst du jetzt?
Die einzige seriöse Quelle bei Wikipedia. Weil ich bin ja auch wenn man das nicht glaubt, mal zur Schule gegangen, ist schon länger her. Du wahrscheinlich auch. Das ist ja sogar ein Doktortitel.
Ich die Schule übersprungen.
Ja, du Genie. Richtig. Aus dem Kreißsaal direkt an der Uni. Er ist so hochbegabt. Aber wir hatten doch in der Schule dann auch bis zum, länger Rechts und Nazis und unsere schändliche Vorgeschichte. Ich lese in diesem Verfassungsschutzbericht häufiger sowas von Rechtsextremen und Rechtsradikalen. Das ist die größte Gefahr für die Demokratie. Das war ja noch nie so meins. Also wer mich auch in die Nähe nur von irgendwas Rechtem rücken wollen würde, der bekäme es ja mit mir zu tun. Aber ich musste dann mal nachgucken, was denn das inzwischen eigentlich heißt. Und die Wikipedia weist auch darauf hin, dass diese Begriffe sehr unscharf sind. Also rechtsradikal, rechtsextrem, was das überhaupt bedeuten soll. Und ich frage mich das ja auch. Ja? Und auch wenn man dann sagt, ihr seid ja als Nazis, ist ja noch schlimmer, jetzt haben wir das Wort gesagt, aber wir sind ja Begriffsklärer oder Frager.
Selbstverständlich.
Ich meine dann einfach nur, was ist denn das? Oder was zeichnet denn einen rechtsextrem radikalen Nazi aus? Ich möchte es einfach nur wissen. Was
ich antworte will der mal naiv jetzt? So aus meinem eigenen, ich war natürlich trotzdem in der Schule, ich habe sogar gerade da sehr viel Nachhilfe bekommen und ich habe verstanden, also ich weiß noch, Frau Brüggemann, glaube ich, Matti wird das besser wissen, er hat uns das erklärt, dass es sich offensichtlich um eine Art, war das Paulskirche oder jedenfalls, wo die Leute saßen im Parlament und dass da die Konservativen auf der rechten Seite saßen, die anderen auf der linken und uns wurde gesagt, dass die einen sich mehr fürs Volk mit der sozialen Frage beschäftigen und die anderen eher Kategorien der Nation hochhalten wollen und dass die Gefahr bei dem einen der Kommunismus und Stalinismus sei und die Gefahr bei dem anderen der Nationalismus und der Holocaust und die Kriegsgefahr und dass das Rechte sich vor allem durch eine chauvinistische Überlegenheitshaltung gegenüber anderen und dem Herrschaftsanspruch im Hinblick auf die Kontrolle von Welt und Wirtschaft niederschlagen könnte. Und auch die Neigung zum Kriege führen Ja. Die Abschaffung von Bürgerrechten und so weiter. Das, so habe ich das verstanden, das sei rechts. Aber ja, das ist eine Weile her. Diese Begriffe, die veralten ja auch sehr schnell.
Natürlich, aber da würde ich dann einhaken wollen, ganz kurz, weil du hast ja da Nachhilfe dann wahrscheinlich gegeben, nicht bekommen. Aber gut, das ist ja so ein Punkt, genau, dass ich auch in meiner ganzen Naivität denke, ja, das so Rechtsnazi und so, das heißt, man führt zum Beispiel, man fängt an, aus einem Gefühl einer eigenen Überlegenheit zum Beispiel an, so Kriege zu führen oder das zu wollen gegen andere Völker und vielleicht sogar welche im Osten. Das hätte ich damit so verbunden.
Ja, einfach dieser urdeutsche Impuls, in Polen einmarschieren zu wollen.
Ja, oder ein Stück weiter nach rechts noch. Also wenn geografisch.
Noch weiter rechts.
Naja, du weißt. Aber ich lese dann ja auch weiter und sage, ich muss das mal zitieren dürfen, weil mich das einfach irritiert. Das wird mir jemand erklären, sind das das Rechtsextreme und also Antipluralismus zeichnet ja auch aus. Also dass man also dann versucht, diese politischen Institutionen so zu schleifen und gleichzuschalten, von Gerichten bis zur von dir erwähnten vierten Gewalt und so. Das ist ja
auch die öffentliche Meinung, dass man da nicht mehrere Auffassungen akzeptiert, ja, etwa in der Migrationsfrage oder in der Genderfrage.
Genau, das ist aber ja rechts, der Definition. Und das ist ja, steht ja unter Verfassungsschutzbeobachtung. Ich könnte mit dem Finger euch zeigen, wo ihr das findet im Moment. Da müsst ihr gar nicht so viel.
Lass mich raten.
Lieber nicht. Mir scheint, da müsste man nicht so weit gucken. Aber das können wir ja nochmal nachdenken.
Aber ich kann dazu was sagen. Dazu passt ein schöner Anreiz. Unsere Sendung wirkt ja heute so, als hätten wir sie vorbereitet und irgendwie systematisch entlang eines roten Fadens aufgezogen. Ich habe einen großartigen Artikel des meines lieben Kollegen und guten Bekannten, Freund wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber doch auch langen Mitstreiters in vielen bildungspolitischen Fragen, Peter Brenner, gelesen, der sich mal ganz systematisch und das, wenn der was schreibt, das hat Hand und Fuß und ist zudem auch noch sprachlich schön geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, der sich mal mit diesen Instituten beschäftigt hat, die sich im Kampf gegen rechts wissenschaftlich aufstellen.
Nee, habe ich nicht gelesen. Referieren Sie bitte.
Sollten wir, das müssen die Leute selber lesen, aber ein paar wesentliche Punkte würde ich gerne benennen. Es gibt ja so ganz viele Institute, das läuft dann eben unter Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, Demokratieförderung und so weiter. Und ich erinnere mich selbst noch, wenn ich das als Kontext nochmal angeben darf, dass ich in irgendeinem Ausschuss im Landtag saß und dann auch dazu angehört wurde, wie es denn mit der Demokratieförderung in Deutschland weitergehen möge. Und ich hab die Position vertreten, die Schule, nicht das Militär, die Schule ist die Schule der Nation. Und wenn es um Demokratie geht, dann lerne ich das dort. Ja, war jetzt meine Position. Das hat den dort anwesenden Vertretern dieser gegen Rechtsinstitutionen und Unternehmen nicht so ganz gefallen. Und es endet, das muss ich jetzt auch nochmal erzählen, es endete, damit ist auch alles protokolliert, mit der Frage einer, ich möchte gar nicht auf die Beschreibung des Äußeren dieser Person eingehen, einer Vertreterin der Grünen-Fraktion, die mich dann fragte, wie ich es denn mit der offenen Gesellschaft halten würde. Ich habe mich dann erstmal bedankt dafür, dass offensichtlich für die Gestaltung einer neuen Gesetzgebung meine Haltung zur offenen Gesellschaft maßgeblich sein könnte. Auch das hat mich sehr gefreut. Ich habe dann geantwortet, dass ich natürlich ein großer Freund der offenen Gesellschaft bin, aber gegen die Zersplitterung in viele kleine Fraktionen, die über das Diversity-Narrativ erzeugt werden, weil das Gemeinsame des Menschseins damit verloren gehen könnte. Ich weiß nicht, ob die Antwort nachvollzogen oder beherzigt wurde, aber interessant war, dass genau in diesem Rahmen gesagt wurde, nein, wir brauchen Institute und weitere Akteure im zivilgesellschaftlichen Raum, die diesen Kampf gegen rechts führen. Und deshalb haben wir auch unglaublich viel Geld, das in diesem Bereich fließt. Ja. Und jetzt kann man ja fragen, haben wir so viele Institute im Kampf gegen rechts, weil es so viel rechts gibt? Oder haben wir so viel rechts, weil es so viele Institute gibt, die ihre Existenz daraus legitimieren, gegen dieses Rechts zu kämpfen? Ja. Was Peter Brenner in seinem Artikel darstellt, den ich wirklich zur Lektüre empfehle und den wir sicherlich auch verlinken werden, ist zum einen so die Vermutung, dass es sich um ein Beschäftigungsprogramm für Menschen mit akademischer Minderqualifikation, aber mit einem Gesinnungsüberschuss geben könnte, die plötzlich dort in Lohn und Brot geraten. Ja, das könnte man also auch sagen, irgendwohin muss man ja mit den ganzen Gender-Experten, die müssen ja dann auch irgendwie zugreifen können. Und was mir der Fall zu sein scheint, dass man auf eine pseudowissenschaftliche Art sowas wie eine Delegitimation von Regierungskritik ermöglichen kann. Also in dem Moment, wo man jetzt diese Abweichung von der repräsentativen Demokratie mit dem Nimbus des Wissenschaftlichen versieht und sagt, das ist alles rechts, das ist alles demokratiefeindlich, dann hat man natürlich auch sowas wie eine diskursive Arbeit geleistet, die deutlich macht, wie der gesellschaftliche Zusammenhang durch Abspaltung von Meinungsdissidenten gewährleistet werden kann.
Mhm. Aber das ist doch toll.
Also das ist großartig. Das ist großartig.
Also ja, ich finde auch. Ich finde es super.
Halt sowas, ich wollte auch so ein Institut aufmachen.
Ja, nicht nur so ein Institut, sondern also wir sorgen ja hier tatsächlich für endlich mal für geordnete und gesittete Verhältnisse, dass man doch eigentlich, wie du gerade sagst, also vorgegeben kriegt, was man jetzt zu sagen hat. Nicht nur, also nicht mal mehr einen großen Rahmen, ja, also wo man das auch wählen kann. Was du sagen darfst, öffentlich oder sonst wo, das ist vorgegeben. Und das, wenn du das dann angemessen, angenehm aussprichst, dann bist du ein angesehener Bürger und der Rest wird aussortiert.
Oder? Das ist ja das, was ich erst verstehen muss. Das ist ja der Unterschied zwischen Demokratie und repräsentativer Demokratie. Ja, Demokratie ist ein Verfahren der Legitimation von Herrschaft und Recht und Gesetz durch den Souverän, der in einer vielstimmigen, diskursiven Art Meinungspluralität in Allgemeinwohl übersetzt. Die repräsentative Demokratie ist weniger ein Verfahren als eine Gesinnung.
Ja.
Das heißt, es gibt bestimmte Doktrinen, wenn du denen folgst, bist du Demokrat. Ja, also diese oder Narrative, denen du zustimmen darfst,
ja.
Dann bist du Demokrat. Und wenn du eine andere Auffassung vertrittst, das einbringst in einen Diskurs und mit Argumenten versiehst, möglicherweise auch dabei die Realität zur Geltung kommen lässt, dann bist du natürlich rechts.
Ja, okay. Aber das haben wir doch dann. Und geklärt.
Das ist, glaube ich, auch ein Praxistipp für unsere Zuschauer.
Ja.
Ja.
Absolut, ist auch nicht so kompliziert.
Ich finde das nicht aber, so kompliziert.
Ja, und es sorgt für Sicherheit und für klare Verhältnisse. Ist doch gut. Schön.
Darf ich das nochmal vielleicht jetzt? Ich habe ja ein unglaubliches Rechercheüberschuss in dieser Woche. Ich habe mich beschäftigt mit dem Bericht des ExpertInnenrates. Das heißt wirklich so.
Gibt es auch einen Expert-Außenrat?
Ja, den gibt es auch, aber das geht ja um Innenpolitik in diesem Zusammenhang, also auch Körper-Innen- und Geistes-Innenpolitik.
Ja, okay. Was sagen die ExpertInnen?
Die ExpertInnen, wer gehört dazu? Du darfst raten.
Komm, Karl Lauterbach.
Nein. Die beraten ja die Regierung, der kann sich ja nicht selbst beraten.
Ach so.
Also das gehört dazu. Alena Büchs ist dabei.
Au.
Ja.
Schön.
Melania Brinkmann.
Ja.
Und Angela Wieler. Nee, wer heißt die? Heißt anders. Wer heißt die?
Angelo Wieler. Nee,
genau.
Aber die beraten jetzt die Beraterkommission.
Nee, oder? Die beraten jetzt die Regierung, wie wir jetzt, ich habe das auch mal aufgerufen, wie man denn jetzt bitte umgehen möge mit der drohende Demokratie für den Herbst angesagt worden. Und zur Demokratiebekämpfung und Bewältigung gibt es jetzt einen Maßnahmenkatalog, den muss ich dir mal kurz, drei Szenarien.
Hast du gerade gesagt, eine drohende Demokratie?
Ja, es gibt.
Ach so. Ja, okay.
Also ich dachte, eine satirische Sendung.
Nein, ich habe das schon, ich verstehe schon. Ich bin erleichtert, weil ich dachte, es droht eine Pandemie. Aber du sagst, es droht eine Demokratie.
Okay, nee, dann ist es ja droht gut. Im Herbst eine Demokratie.
Ja, das kann man ja niederschlagen.
Genau. Ja, und da gibt es eben drei Szenarien, die da durchgegangen werden. Also eine leichte Demokratie, die die Leute mit ihrem Immunsystem einigermaßen gut bewältigen. Dann gibt es eine, die vielleicht ein bisschen stärker ist und die Sicherheitsbehörden stärker belastet und eine dritte, die wirklich katastrophal ist, so im hohen Maße infektiös. Und um das zu vermeiden, einige haben das ganze Ding ja schon kommentiert, mir macht vor allem der Punkt C große Freude, da geht es um Verhaltensmanagement und Gesundheitskommunikation. Okay. Und da schlägt mein Herz direkt höher.
Ja. Verhaltensmanagement klingt schon mal toll. Elaborieren Sie mal bitte. Also
ja, wie schon genau Verhaltensmanagement vor. Ist ganz im Sinne der kantischen Aufklärungsformulierung, wage nicht dich deines eigenen Verstandes, ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen. Das ist ja sehr sozusagen gut. Das Fundament der europäischen Kultur. Kennst du? Und damit wir gar nicht in diese Verlegenheit kommen, wird unser Verhalten gemanagt und unser Denken durch Kommunikationsstrategien der Gesundheitskommunikation automatisch auf den richtigen Weg gebracht.
Mhm. Lateinisch nix hier, sapere aude, ne?
Ja, aber wie heißt das? Genau. Verhaltensmanagement, was das Interessante ist bei der politischen Kommunikation, bei der Gesundheitskommunikation, ich darf mal zitieren, es gibt da Menschen, ja, wie soll man die nennen? Das sind jetzt nicht direkt Staatsfeinde und Demokratieleugner, sondern man könnte sie Bedenkenträgerinnen nennen. Ja? Mhm. Ich zitiere: Auslöser von Bedenken. Und der Satz, der könnte von mir formuliert sein. Ich bin, vielleicht ist er sogar, ich weiß nicht. Auslöser von Bedenken sind zum Beispiel selbst oder vom sozialen Umfeld erlebte negative Gesundheitsereignisse nach Impfungen.
Oh ja.
Und die offene Frage, ob es sich dabei um Impfnebenwirkung handelt.
Ja.
Ich lese nochmal vor. Also was kann diese Bedenken auslösen, also damit sozusagen diese neue Demokratiewelle möglicherweise über uns hereinbrechen könnte. Auslöser von Bedenken sind zum Beispiel selbst oder vom sozialen Umfeld erlebte negative Gesundheitsereignisse nach Impfungen. Mhm. Und die offene Frage, ob es sich dabei um Impfnebenwirkungen handelt. Da habe ich mich gefragt, was sind denn negative Gesundheitsereignisse? Mhm. Was ist das für ein schönes Wort? Mhm. Aber was soll das bezeichnen?
Was? Ja, du könntest ja mal versuchen, dich dem anzunähern. Also Krankheit, Tod, was meinst du denn, was sie damit meinen?
Du meinst, der Tod ist ein negatives Gesundheitsereignis.
Ich weiß das nicht.
Sorry.
Ich versuche gerade zu verstehen, warum sie das so definiert haben. Weil das
ja, worüber diese, sprechen das, die da überhaupt? Was ja, soll das, denn das? Das scheint ja selber durchsetzt zu sein von Verfassungsfeinden, dieser Bericht.
Ja.
Wer hat denn die Leute ausgesucht, die so etwas schreiben?
Aber warum überhaupt da drin und die
definieren das? Das nährt jetzt bei mir Bedenken.
Ja, eben. Und dann, das sind diese Bedenkenträger, da musst du jetzt einen Schritt zurückgehen eigentlich. Mit denen sollen wir denn was machen?
Also denen müssen wir Verhaltensmanagement und Gesundheitskommunikation machen.
Ach so, also siehst du, genau, da gehst du jetzt.
Und zwar, das kann ich dir auch sagen, wie das passiert.
Ja.
Auch da würde ich sagen, da bin ich ja wieder so ein bisschen auch, ja. Rekrutierung und Schulung von Multiplikatorinnen. Rekrutierung, das kenne ich eher so im Bereich der Mobilmachung und Anziehung von Informationsträgern. Mhm. Rekrutierung und Schulung von. Ich spare mir jetzt den Scherz, ob die links oder rechts getragen werden, aber egal. Rekrutierung und Schulung von Multiplikatorinnen sind dann besonders relevant, wenn sie über interpersonale Kommunikation unter anderem in Impfberatungsstellen oder lebensweltlichen Bezügen Ärztinnen, Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen, Pflegerinnen, religiöse Funktionsträgerinnen aktiv werden. Mit einem entsprechenden Kommunikationsmandat ausgestattet werden. Also das heißt, diese Multiplikatorinnen suchen jetzt dich auf und das ist jetzt, wie nennt man das, im Marketing nennt man das, glaube ich, kalte Akquise, oder? Wenn du jetzt jemandem nicht sagst, ich hätte gerne mal ein paar Informationen zu diesem oder jenem medizinischen Produkt, sondern du gehst den Leuten auf den Keks mit deinem Gesundheitskommunikationsmanagement.
Entschuldigung, ich
muss und zwar an jedem Ort.
Ja. Ich muss versuchen, das zu verstehen. Also wir haben jetzt diese Beauftragten, diese Links- und Rechtsträger, die dann irgendwo hingehen, und zwar zu Bedenkenträgerinnen. Ja? Also das sind ja die Schritte, wo ich gerade fragte. Also wir stellen jetzt ganz viele Links- und Rechtsträger ein, die zu den Bedenkenträgerinnen gehen.
Ja.
Und die Bedenkenträger tragen Bedenken, weil sie zum Beispiel eine Impfnebenwirkung
haben. Nein, ein negatives Gesundheitsereignis.
Genau, das, um das mal in die Wirklichkeit zu holen aus den schönen
Also Worten. Ist gerade deine Oma gestorben oder dein Freund hat einen Schlaganfall?
Pass auf, Matthias, ich will mal ganz kurz sagen, wir haben hier großen Bedarf an diesen neu Einzustellenden. Und
ich muss mal einen Schluck trinken heute. Ich habe mich jetzt so, so ergriffen.
Ja, ist gut.
Ich habe gerade so eine Art Nationalstolz, weil ich mich mit dieser repräsentativen, ich muss mal ganz kurz runterschlucken. So.
Ja, Entschuldigung. Ich will mal kurz versuchen, das in die Realität zu übersetzen, weil das ist ja, und zwar aus der Realität hier die Straße hoch. Das ist ja, was ich sage, wir haben großen Bedarf an diesen Einzustellenden. Kommunikationsbeauftragten, weil, also ich will es mal ganz kurz aus dem Nähkästchen irgendwie in Neunkirchen am Deich plaudern, weil wir gestern einen großen Trauerfall hatten, alle Flaggen auf Halbmast, weil unser von allen so beliebter Hausmeister der Grundschule vor den Augen der Schüler tot umgefallen ist. Das ein sehr unschöner Moment auch für die Kinder ist. Also man sagt, der ist 57 gewesen und ist wohl zu schnell Fahrrad gefahren zur Schule, macht er sonst auch. Aber jetzt ist er jedenfalls nicht mehr da. Und das ist ja genau der Punkt, wo man jetzt die Kommunikationsstaffel schicken müsste, um den verunsicherten Kindern und Eltern zu erklären, dass der viermal geimpft war, hatte aber jetzt nichts damit zu tun, richtig?
Genau. Also einfach dafür, um das ganz konkret zu machen, dafür gibt es ja genau auch diese multidisziplinären Teams. Ja, da könnte man, ja. Also ich würde jetzt vorschlagen, dass man sowohl Lehrerinnen, religiöse Funktionsträgerinnen und Sozialarbeiterinnen in diesen sozusagen offensiv rekrutiert und schult, sie mit einem Kommunikationsmandat ausstattet und diesen Menschen proaktiv erklärt, dass das im Rahmen der Demokratiebewältigung niemals zu der Einschätzung führen darf, dass möglicherweise die Impfung Nebenwirkungen hat.
Genau, davon distanzieren wir uns ja auch von, dass wir überhaupt sowas insinuieren wollen würden. Also das ist ja mal klar, dass die Impfung keine Nebenwirkung hat.
Wobei
dass
ich habe gehört, es sind, glaube ich, 13 Fälle gab es in Deutschland. 13 Fälle möchte ich jetzt auch nochmal eine Kollegin hervorheben, die Andrea Drescher.
Ja.
Die hat ein Buch geschrieben. Ja, wie hieß denn das Buch nochmal? Ich habe das jetzt irgendwie... Moment, ich gucke es gleich mal nach.
Ich glaube, es sind sogar 27, aber ich will dich da nicht irgendwie...
Ja.
27 Fälle weltweit.
Das Buch heißt, ich gucke es gerade nach, das heißt, vor der Impfung waren sie gesund. Mhm. Und erscheint im August, glaube ich. Und dort wird über diese Ausnahmen berichtet, gewissermaßen.
Ich finde das gut. Das ist ja auch, es gibt ja auch andere Orphan Diseases, also so Krankheiten, die keiner bisher kannte und woran im Jahr 5 Menschen auf der Welt erkranken. Ja. Das haben wir hier auch vor uns und ich finde es auch schön, wenn das mal jemand dokumentiert. Ich glaube, es sind weltweit 27 Fälle.
Ja. Und die hat die alle persönlich aufgesucht und interviewt. Und ich finde, das muss man auch zur Kenntnis nehmen, diese Menschen verdienen unseren Respekt.
Ja, aber da sich dazu aus. Ja. Weil wir haben ja erwachsene Zuhörer und Zuhörer.
Ich hoffe, dass sie das auch ein bisschen durchschauen, dass wir hier so ein bisschen...
Nein. Also, niemand durchschaut hier irgendwas.
Nein, es gibt auch nichts zu durchschauen.
Ich wollte zumindest ja doch, also weil bevor ich meine Zettel wieder einfach zerknülle, wenn ich das kurz mit dir machen darf, so mal den Schnelldurchlauf über meinen Demokratiebekämpfungsschlagworte hier, wenn ich das ergänzen darf. Es gibt ja eine neue Erkrankung, den Namen finde ich schön, SADS, also das heißt ja auch so schön SADS, also das hat ja sowas Trauriges.
Das, was ich immer Plust nenne, ist das doch, ne?
Ist das
plötzlich Plust? Und unerwartet sterben.
Ja, richtig, also auf Deutsch heißt das Plust und aber gut, das A steht für Adult, also das heißt Sudden Adult Death Syndrome, also plötzliches, wie du sagst, Plust auf Deutsch. Sehr interessant, ein interessantes Syndrom, wie ich finde. Auch das werden wir mal verlinken. Also weil das Herz in diesen Fällen, die wohl sehr zunehmen, also beim SADS, das Herz prima aussieht. Also es bleibt nur einfach stehen. Also das ist ja ein ganz interessanter Vorgang. Das hat auch natürlich nicht, kann ja gar nicht mit der Impfung zu tun haben.
Weil ist ja einfach nur negatives Gesundheitsereignis.
Verklumpt. Das ist ein negatives Gesundheitsereignis. Also das finde ich spannend. Ich möchte eine zweite Zahl, die ich letzte Woche gefunden habe und spannend fand, also nur einfach mal, da müssen wir was machen. Wir haben den höchsten Krankenstand seit 40 Jahren in Deutschland. Das hat Statista. Das ist dann wirklich was, nicht irgendwelche verschwurbelten Verschwörungstheoretiker mal festgehalten. Wir hatten noch nie so einen hohen Krankenstand.
Infolge der Demokratie.
Infolge der Demokratie und von Omikron. Also auch um da klarzustellen, dass die Data Analysts von Statista oder Statista, ich weiß nicht, wenn die sich schon Data Analysts nennen, das hängt an Omikron. Also wir haben, das Virus wird
kausal,
immer
korrelativ
gemeiner.
Oder narrativ?
Das vermuten sie. Ja, das ist die Vermutung. Es kann ja nichts anderes sein. Wir haben noch die erhöhte Lebenserwartung in Schweden, finde ich spannend. Hier ist sie zurückgegangen um ein halbes Jahr. In Schweden ist die Lebenserwartung gestiegen. Die war aber vorher schon 2 Jahre höher als hier. Also von daher ist es ja ziemlich irrelevant.
Wenn die weiter steigt.
Ja, völlig egal. Wollen wir denn noch irgendwas zu
dem... Das heißt, man muss kurz vor seinem Tod über die Grenze.
Dann lebt man länger. Sehr gute Idee. Ich weiß, das Schweden, mir geht es nicht gut. Herrlich. Ach, gute Idee. Müssen wir denn noch was sagen zu dem, was, dann will ich dann doch, ja, den Auszug, ich hoffe, ich wähle nicht die falschen Worte, weil das ist natürlich das Oberverwaltungsgericht oder Bundesverwaltungsgericht. Wo wird diese Bundeswehrfrage gerade verhandelt? Hast du das mitbekommen?
Vor einem Gericht.
Vor einem Gericht, ja. Diese Demokratiefrage. Da fand ich ja nur spannend die Frage des Gerichts, ob es sich denn nicht möglicherweise sogar um eine negative Impfeffektivität handelt. Das ist ja eine Zahl, die schon häufiger genannt worden ist. Also Pfizer hat behauptet, es wäre 95%ig effektiv, die Impfung. Und wenn man genauer hinguckt, dann ist diese Impfeffektivität auch laut Lancet und so weiter eher so gegen Null und vielleicht auch eher negativ. Also die Impfung schadet mehr, als sie nützt. Und das Gericht hat ja diese Frage den RKI-Vertretern gestellt, ob das denn so sei. Weil dann würden vielleicht so einige Gründe wegfallen, jetzt massenhaft Leute impfen zu wollen. Und ich fand es eigentlich ganz charmant, dass das RKI, wie sonst nur auf der Bundespressekonferenz, eigentlich gesagt, ja, habe ich gerade nicht bei, die Zahlen. Das ist aber für einen Richter.
Das ist aber eine Marginalie, Entschuldigung,
ja, in der Diskussion. Das kommt vielleicht beim Richter nicht so gut wie bei irgendeinem Reitschuster. Jetzt mussten sie dann wohl doch mal nach Hause und mal gucken und müssen auch mal erklären, warum sie die Zahlen nicht mehr vorlegen. Also wenn das RKI sagt, habe ich nicht bei, ich muss zu Hause noch mal nachschauen. Das vor Gericht finde ich das schon ganz charmant. Aber es wird sich sicher aufklären lassen.
Ne, mit also, Sicherheit.
Natürlich, ja. Gut, gut, das ist jetzt dann, das muss ja auch genügen zur Demokratiebekämpfung im Herbst, oder?
Ja, wir haben ja auch eine neue Rubrik eingeführt bei uns. Ja, Verbrauchertipps. Du hattest einen, ich habe auch einen.
Ja, ein Kesselbuntes. Ich habe sogar noch einen extra für dich. Du musst irgendwie noch, weil, aber der geht ganz schnell. Also Bill hat sich ja gestern zu Wort gemeldet oder vorgestern im US-Fernsehen. Sehr zur Verwunderung, da wollte ich dir noch sagen, du musst jetzt noch in diesem Sommer mal was auf den Grill tun, weil demnächst darfst du ja nur noch grillen. Das hat Bill ja erklärt. Also wir werden komplett das Fleisch abschaffen, aus dem Speiseplan nehmen. Es wird nicht mehr vorkommen. Die befragende Dame war erstaunt, wie er das dann den texanischen und den amerikanischen gerne mal ein Steakessern beibringen möchte, aber er hat das gesagt, das wird die Jugend einfach verlangen, fordern und durchsetzen. Das heißt, wir werden in absehbarer Zeit...
Die sollen mit ihren Genitalien spielen, die jungen Leute. Und irgendwie ihre Identität ändern. Nicht. Die sollen mir nicht auf den Keks gehen, was ich esse.
Was soll denn das? Jetzt? Wieso? Bill sagt das doch.
Ja, also ja, aber die Jugend soll mir das nicht verbieten. Also der soll mal.
Das ist schon verabschiedet. Er hat das doch nur angekündigt und wie gesagt.
Ach so, das ist jetzt, wir bekommen das jetzt mitgeteilt.
Wir bekommen das sozusagen mitgeteilt
die Information.
Von ganz oben, es wird so kommen und auf die Frage, wie denn bitteschön, dann wie mit den Verbrennermotoren und wie mit Benzin, es wird einfach nicht mehr angeboten, sagt Bill.
Das ist freie Marktwirtschaft, glaube ich, ne? Wenn man der Nachfrage entspricht, dem Markt entzieht. Mhm. Das finde ich toll. Darf ich da jetzt mit meinem Verbrauchertipp dagegen setzen, weil deiner ist der beste. Ich habe noch einen anderen.
Nee, ich habe auch noch einen.
Du ich weiß ja genau, deshalb würde ich ja den meinen vorziehen. Ich weiß.
Ja.
Ich bin ja jetzt Binge-Watcher geworden. Ich wusste ja nicht, was das ist, aber habe das jetzt gemacht. Und zwar habe ich jetzt so eine ganz moderne Serie entdeckt, die auf, ich weiß nicht, auf welchem Kanal die lief? Dallas heißt sie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist ein paar Wochen schon etwas älter. Einige kennen die auch schon. Die spielt in Texas und handelt von einem, ja, einem sensiblen, intelligenten, rücksichtsvollen Mann, der so seinen Weg durch die Milieus der Ölindustrie zielt. J.R. heißt er. Er hat sehr viel Pech mit Frauen, muss man sagen, und auch mit seinen Geschäftspartnern und steht oft in einem sehr ungünstigen Licht da, weil er einfach so missverstanden wird mit seinen Bemühungen. Und ja, was mir an diesen Menschen gefällt, ist einfach diese Verkörperung ungehemmter Männlichkeit in Sachen Öl. Ja? Und ich habe mir daraufhin in meinem Spieleschrank nochmal ein altes Relikt gefunden. Ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer das kennen. Es ist das Spiel Alle für einen, Öl für uns alle.
Das ist großartig.
Es ist ein unglaublich schönes Spiel. Man sieht auch die divers besetzte Mannschaft, die hier vorne am Start ist. Also es ist auch so eine Art soziale Utopie, die da geleistet wird. Und etwas auch das subtile Hinweis auf, was haben wir hier, BP Oil, ja, also auch da scheut man sich nicht, Product Placement zu machen. Das Spiel handelt davon, dass du mit einem ausgehend von einem Grundkapital dir in verschiedenen Erdteilen Ölquellen erschließt, Bohrungen vornimmst und dieses Öl verschiffst, damit wirklich die ganze Weltwirtschaft durch Öl reicher werden kann. Und dieses Spiel hat mich mit Freude erfüllt. Super. Und ich habe das Gefühl, ja.
Ja, toll. Also wo,
es gibt eine zweite Version, die heißt Fleisch für uns alle. Mhm. Ja. Mhm. Die werde ich mir dann auch noch kaufen und dann dritte Version Champagner für uns alle.
Sehr schöne Überleitung. Ich wollte gerade fragen, wo denn die Frauen waren auf dem Cover von deinem Spiel. Aber die fahren bestimmt das Schiff.
Nee, man macht auch so Reisen mit seinen Sekretärinnen und so. Das ist,
ja, verstehe schon. Ja gut, aber der Hinweis ist gut. Champagner ist unser Verbrauchertipp der Woche, weil wir fühlen uns jetzt tatsächlich verpflichtet, auch einfach was Nützliches zu machen und nicht nur so dummes Zeug zu reden. Also
die Gesundheit unserer Zuschauer liegt uns am Herzen.
Ja, wenn wir beide Fußball gucken, dann bringen wir ja immer so einen Sechserträger auch mit. Und zwar natürlich nicht irgendeinen Kölsch, sondern Sechserträger Champagner und am liebsten natürlich die Doppelmagnum von
Moet. Oder die Jeroboam oder wie immer man sie ausspricht. Genau.
Also wir
ist ja eine Demi Methusalem, glaube ich.
Oder? Ja, genau, die Demi Methusalem von Möd und Shandong, oder ja, wie das heißt auf Dänisch. Das bringen wir ja immer gerne mit und normalerweise trinken du und ich und unsere Freunde das ja dann auch direkt aus der Flasche.
Natürlich.
Und da muss man nur jetzt warnen, und das müssen wir tun, weil wir kennen ja so viele, die das dann einfach wirklich einfach so
weghauen. Das macht ja der Karl auch immer. Karl Lauterbach warnt.
Ja, wir warnen jetzt auch mal. Vorsicht, Vorsicht vor dem Müll und Shandong, und zwar Eis Imperial in den großen Flaschen, also die 1,5 Liter, 6er-Pack, weil etliche dieser Flaschen leider im Moment nicht nur oder gar nicht Champagner enthalten.
Sind die verunreinigt?
Die sind verunreinigt mit der Grundsubstanz, aus der man Ecstasy herstellt. Das klingt zwar irgendwie auch ganz niedlich, vielleicht macht dann Fußball sogar noch mehr Spaß. Sogar. Heißt das eigentlich Remisek, wenn Deutschland immer Unentschieden spielt? Na egal, also gut, jedenfalls. es ist so, dass wir müssen davor warnen und wir werden den Chargencode auf unsere Website schreiben oder hier in die Videobeschreibung. Trinkt nicht diese Charge oder nicht mal den Finger bitte reinhalten und dann den irgendwie einmal kurz.
Abgeätzt, steckt mal Finger rein, zieht ja, so einen Knochen raus. Das ist alles so abgefressen.
Es hat ja einige Todesfälle gegeben. Ja. Schon und in Deutschland und Holland, weil da offenbar sichtlich eine oder zwei oder drei Kisten von diesem beliebten Freizeitgetränk, das auch gern auf Yachten geliefert wird, wohl falsch abgestellt wurden. Und deswegen denke ich, das sollten wir warnen.
Das könnte zu negativen Gesundheitsereignissen führen, oder?
Möglicherweise. Also wie gesagt, man kann es aber auch, und deswegen sage ich das, wir trinken immer aus der Flasche. Wenn man sich ein Glas dazu stellt und das Zeug einfach mal ausnahmsweise aus dem Glas trinkt, dann sieht man das schon. Das prickelt nicht ganz so, es ist ein bisschen gelb und wird dann auch so grün-gelb innerhalb von wenigen Minuten. Und das sollte man dann vielleicht lieber nicht trinken.
Ich finde es ein bisschen gemein, dass du diese ganz praktischen Tipps mir erst heute mitteilst, weil ich habe nämlich gestern einen 6er-Pack in die Badewanne gekippt und es war vielleicht vergeblich, hätte ich mal nachgeguckt. Mein Gott.
Ja, ist die Badewanne jetzt sauber? Dann war es das, was wir beschrieben haben, oder ist sie weg? Ist sie beim Nachbarn im Keller?
Aber es kamen so ein paar betrunkene Ratten irgendwie bei uns. Und Kong getanzt auf der Terrasse gestern Abend.
Aber auch wenn wir das heute falsch rum machen, darf ich denn noch was sagen? Meine Lieblingsmeldung der Woche war ja, die hast du, weißt du ja, du kennst ja das, untergegangen bei der Tagesschau. Ja. Ich wusste das nicht, dass wir in Europa eigens eine Behörde gegründet haben zum Verfolgen von Cum-Ex-Schiebereien von Politikern, die tatsächlich Olaf heißt. Das hat mich überrascht.
So wie unsere kahle Kanzlerin? Oder?
Ja.
Wie
ja,
ist das? Hat die das inspiriert?
Der Zusammenhang ist nicht ganz so. Es heißt, die Behörde heißt tatsächlich Olaf, aber das heißt wohl, ich müsste jetzt gucken, irgendwie.
Ich möchte, dass du es auf Französisch aussprichst.
Du möchtest das? Dann muss ich das mal suchen. Wie heißt denn das? Office Européen de Lutte Anti-Fraude. Und jetzt musst du das übersetzen.
Siehst du? Was heißt denn?
Das heißt Antifraude.
Lüt ist der Kampf.
Richtig, ja, guck mal. Also der Kampf gegen Antifraude.
Gegen Antifraude. Also gegen
Frotte, ja.
Antifraude. Was ist denn
Frotte? Das ist Betrug.
Also gegen. Ach so, das ist der Kampf.
Gegen
die. Gegen
Betrug.
Gegen Antifraud oder gegen Fraud?
Ja, genau. Da wechseln wir wieder. Ja?
Demokratie-Gegnerbekämpfung.
Ja, Antikorruptionsbekämpfung. Gut, aber jedenfalls, der Punkt war für mich deshalb interessant, auch wenn die Behörde Olaf heißt und das natürlich nicht so gemeint ist, die legen ja jedes Jahr ihren Bericht vor, wie viel Versuchte, wie viel Korruptions- und Betrugsversuche es gab im europäischen Raum. Und die Zahl, die interessant war für mich, ist, die Behörde hat Betrugsversuche mit Corona-Impfstoffen aufgedeckt in Höhe von 16 Milliarden Euro. Da muss man schon relativ genau hinlesen und sagen, das geht ja nur um das, was aufgedeckt worden ist. Das ist also die Dunkelziffer, liegt dann ja immer sehr hoch. Also man weiß, die decken auch im Jahr Zigarettenschmuggel im Wert von 90 Millionen auf. Das sind dann irgendwie 450 Millionen Zigaretten, die ich leider nicht habe. Aber da ist ja eine hohe Dunkelziffer. Es wird ja nicht jede geschmuggelte Zigarette. 16 Milliarden. Und das ist sozusagen die Spitze.
Was ist da, darf ich das mal verstehen? Das sind illegal nach Europa eingeführte Impfstoffe, die Menschen zur Demokratiebekämpfung nutzen wollten.
Das ist genau der Punkt, dass man sagt, im Augenblick mal, wir gucken hier offensichtlich auf die Spitze eines doch relativ großen Berges, wenn man sagt, was ist denn das? 16 Milliarden habt ihr aufgedeckt, also Betrugsversuche mit Impfstoffen. Könnt ihr uns das mal bitte genauer erklären, was sich denn darunter für ein gigantisches Wirtschaftsverbrechen, also wenn wir sagen, ist das jetzt 10-fach oder 100-fach die Dunkelziffer darunter? Sie hatten aber schon im Vorjahr beobachtet, dass das natürlich auch mit irgendwelchen Tests und Masken in ähnlicher Form Betrug und Betrugsversuche stattfinden. Also wir leben hier in so einem Mafia-Wunderland. Olaf stellt das zumindest mal fest, dass man einen Teil davon sehen kann. Das sind diese 16 Milliarden Versuche, die misslungen und die gelungenen. Ja.
Und da sagen die Leute immer, Europa wäre dysfunktional.
Solange wir Olaf haben.
Olaf deckt das auf. Das ist doch dieser kleine süße Schneemann, oder?
Ist das der Schneemann oder ist das? Ja, stimmt.
Ist Olaf. Ja. Mhm.
Ja. Hm? Das blöde Rentier ist Sven, oder?
Ja, ich habe neulich das Wort Galli Matthias wieder entdeckt.
Galli Matthias?
Ja.
Was ist das denn?
Ja. Das machen wir zur Rätselaufgabe für unsere Zuschauer. Ja, ja.
Galli Matthias? Ich kenne nur Sven Matthias. Galli. Weißt du, was das ist?
Nee, was ist das?
Sven Galli? Ja, okay. Dann gucken wir mal nach Galli Matthias und Sven Galli.
Echt? Das gibt's beides?
Ja, das gibt's.
Verrückt.
Ja.
Die Deutsche Bank zieht sich aus der Bargeldwelt zurück, habe ich auch gelesen, oder?
Ja, das hat mich sehr gefreut.
Bargeld ist einfach zu teuer. Das kann sich kein Mensch mehr leisten.
Also sie wollen keins mehr vorhalten. Also Automaten sind alle kaputt, mit der Karte kannst du nicht zahlen. Das ist logisch, das ist ja eigentlich eher deine Argumentation sonst, dass man davon noch mehr macht, also einschränkt. Mhm. Und sagt, es gibt dann auch keins mehr in der Bank. Geld wird ja sowieso
nicht mehr. Was hat denn eine Bank mit Bargeld zu tun?
Ja, nichts. Eben. Also die Bank schafft, wie wir wissen, Giralgeld und Luftgeld. Und warum soll da jetzt noch Bargeld rumliegen? Braucht auch kein Mensch. Also na gut, die Argumentation, da gibt es ja an der Tankstelle das Geld.
Kann man. Eben. ich auskomme aus diesem Schlauch. Ich betanke ja mein Fahrzeug damit. Geld für uns alle wäre auch nochmal ein Spiel.
Ja, hast du da noch was? Ich fand so einen Zusammenhang mit den, eigentlich brauchen wir mehr. Ach so, ich habe noch was. Doch, das muss ich noch erzählen dürfen. Also auf meinem Zettel steht, das muss ich dir aber zumindest unter uns vorlesen. Die Frage, meine Frau mag ja Hunde sehr gern und spricht dauernd von der Beagle-Tabelle. Da muss ich mal hinterher recherchieren,
was das sein soll. Das ist doch, ich weiß, was es ist. Die rechnen aus, wie viele dieser Tiere es geben kann. Das ist so ein pazifistischer Think Tank aus den USA, oder?
Ja.
Ich
wusste das nicht. Also ich
doch. Und die berechnen Tierpopulationen in den einzelnen Ländern und haben da in ihren Prognosen offensichtlich auf eine Reduktion der Weltbevölkerung in Beagle
hingewiesen. Ach so. Ja, okay. Na gut, aber es ist schon so, dass es dann noch genügend gibt.
Für mich immer noch zu viel, ehrlich gesagt.
Ich mag du bist ja auch so ein Katzenfreund.
Ich bin ein Katzenfreund. Ja. Ist ja jeder Hund ist einer zu viel. Herrlich.
Gut, aber dann machen wir noch kurz mit lieben Gruß an Stefan, weil ich fand den Hinweis sehr gut auf den Hinweis sowohl auf Twitter selbst, du willst ja auch Telegram kaufen, von daher ist das auch ein Verbrauchertipp für dich, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil ja der designierte Käufer von Twitter, der Herr Musk, hat ja jetzt dann doch mal darum gebeten, dass man mal die Algorithmen und die Nutzerzahlen und so das mal vorlegt, was ist denn überhaupt drin in dieser Firma?
Ja.
Und es scheint ja so zu sein, dass Twitter, Surprise, irgendwie doch ein paar Fake-Accounts hat.
So, nicht wahr?
Also, ja, so dass es den einen oder anderen gibt, der vielleicht gar nicht so richtig wirklich existiert. Das ist insofern spannend. Also der Guardian hat dann nur kommentiert, das ist ja noch nicht weiter schlimm. Und naja, Twitter macht ja auch und liegt ja jetzt alles offen. Was wollt ihr denn überhaupt? Und dann wird das halt eine Milliarde günstiger. Da fand ich aber den Gedanken von Stefan richtig, dass man sagt, nee, da könnte aber auch was anderes dahinter stecken. Weil wenn du, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wenn man eine Bevölkerung oder Menschen wie uns belügt und betrügt, dann ist das nicht schlimm. Aber wenn man an der Börse ist und Investoren betrügt, das ist dann schon eher schlimm und auch ein Grund, da kann man richtig Ärger kriegen. Und wenn Twitter, also Musk hat es eigentlich geschafft mit seinem hohen Angebot, Twitter zu zwingen, dass sie mal die Algorithmen und ihre tatsächlichen Zahlen vorlegen. Und wenn diese Zahlen falsch sind für die letzten Jahre, dann bedeutet das eigentlich auch, dass die Gefahr besteht, dass Twitter natürlich seine Aktionäre die ganze Zeit betrogen hat. Dann könnte
das Twitter, geht gar nicht.
Dann könnte Twitter zerschlagen werden und das würde dann auch erklären, warum diese Nebelkerze sich für die Demokratie retten, weil ja Musk die ganze Zeit auch mit WeChat, also dem chinesischen Twitter, PayPal, Facebook Konkurrenten zusammenarbeitet. Es könnte sein, dass dahinter etwas anderes steckt, als Musk möchte Twitter kaufen und die Demokratie retten. Er könnte jetzt vom Kauf zurücktreten und Twitter wäre weg.
Und könnte sein eigenes Produkt lancieren.
Richtig. Das ist so. Und für deine,
ich finde das echt ziemlich daneben, dass du das einfach so raushaust, weil genauso hatte ich es mit Telegram auch vor.
Ach Gott, ey, wir sollten doch vorher sprechen.
Mann.
Ja, entschuldige. Gut, mach ich nicht wieder, dann kaufst du halt irgendwas anderes. Und dann verpfeife ich das nicht vorher.
Also mein Produkt hätte ja BT geheißen.
BT?
BT. Ich bin
eigentlich... Beagle Television.
Nee, das ist bewusst in so einer etwas postkolonialen Sprache formuliert, Buschtrommel.
Ah.
Also. Aber meine Marketingberater meinten, dass das nicht so ganz akzeptabel wäre, dieser Begriff. Für so ein Dings, aber. Weiß nicht, vielleicht so doch.
Ja, ich glaube, das lernen wir heute ja grundsätzlich. Wir müssen uns vorher einfach überhaupt mal absprechen.
Ja.
Das hat uns zwar den Anschein erweckt, als wäre irgendein roter Faden drin.
Ja.
Was mich sehr wundert, aber ja.
Mein Gott. Ja. Irgendwas, ich hatte noch was Schönes, habe ich jetzt aber vergessen. Mann.
Ja, fällt uns das halt.
Ach, durch. Tiere. Tiere, Menschen lieben Tiere, wo du gerade von Beagle sprichst. Ich selbst habe ja mal wieder das Glück gehabt, in einem Mainstream-Medium mich äußern zu dürfen zu hochrelevanten Fragen, nämlich Tiere.
Ja. Du warst bei Anne Will und hast über deine Katze gesprochen.
Nein, ich bin ja
verpasst.
Im Nebenberuf auch Meeresbiologe, das wissen die wenigsten.
Ja, gut, danke. Das
also wenn ich mit meinem gerade auf meiner Yacht Champagnerflaschen des Demi Methusalem Formates über Bord kippe.
Galli Matthias Christo.
Ja, genau. Dann beschäftige ich mich ja mit Tieren und habe jetzt ein Interview gegeben zum Thema Haie und Delfine. Und im Rahmen meiner Recherchen bin ich auf Erschütterndes gestoßen, wo ich gerne auch mal die Menschen bitten würde, das zu verifizieren oder zumindest zu diskutieren. Der Hai hat ja ein relativ schlechtes Image, oder?
Du machst mich fertig. Ja, das kann man aber. Also das,
der Kredithai, der ist ja durch Menschen in Misskredit gebracht worden, weil der ist ja benannt worden nach dem Kredithai.
Eben, das heißt ja auch das nicht Tier. Im Beagle-Becken, sondern.
Genau, ist ja nicht immer das Haifischbecken oder auch der Miethai.
Ja.
Also, diese ganzen, das ist, nach denen ist er benannt worden und deshalb hat er so ein schlechtes Image und das mündet ja 1975 in den Film Der Weiße Hai. Wo man ja ein dieses Tier sieht, das dann so von unten irgendwelche Bikini-Frauen politisch inkorrekterweise in eine Blutwolke verwandelt.
Ja.
Oder? So.
Ja.
Das hat diesem Tier nicht gut getan. Es ist
seinem Ruf
und seiner Existenz. Es gab also mehrere negative Gesundheitsereignisse im Umfeld von Haien auch, aber zu Lasten des Hais. Während jetzt der Delfin, er hat ja ein besseres Image, ne?
Ja, klar.
Flipper und so, der Freund des Menschen. Und jetzt habe ich rausgekriegt, der Delfin, mehrere seriöse Dokumentationen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zeigen, dass der Delfin in seinem Herzen ein Arschloch ist. Das mag jetzt für viele erschütternd sein. Dazu gehört zum einen, dass es offensichtlich mehr tödliche negative Gesundheitsereignisse für Menschen im Zusammenhang mit Delfinen als im Zusammenhang mit Haien gibt. Und es gibt eine starke MeToo-Debatte in der Delfin-Community. Es ist offensichtlich so, dass die Gruppenvergewaltigung durch Delfinmännchen durchaus mal vorkommt, mit auch negativen Todesfolgen zulasten des beteiligten Weibchens.
Mhm. Okay. Ist das dein Ernst? Also
wird ernsthaft vertreten. Und das würde ich gerne, das müssen wir zum einen, was wird daran deutlich? Also zum einen, dass wir dazu neigen, menschliche Eigenschaften Tieren zuzuschreiben und zu projizieren. Du erinnerst dich daran, dass sowas wie eine Delfintherapie für Menschen mit angeschlagener Seele oder sogar eine Delfingeburt ein esoterisches Highlight waren, aber niemand könnte sich sowas wie eine Haifischbeckengeburt vorstellen oder eine Haifischtherapie
zur Überwindung von Phobien.
Was jetzt vorschlagen wollen? Nein, was ich damit sagen möchte, ist, dass unsere Wahrnehmung der Realität und auch der Natur, sagen wir mal, nicht frei ist von Information und Kommunikation, die über Medien erfolgt. Also gerade der Disney-Konzern und viele andere haben dazu beigetragen. Und was ich daraus lerne, ist, Tiere folgen ihrem arthaften Habitus und tun das, was sie tun. Ja, der Haifisch, der hat Zähne, aber die trägt er ja im Gesicht. Aber der Mackie, der hat ein Messer. Das sieht man nicht. Also insofern sind mir diese Tiere relativ wurscht letztendlich. Aber interessant ist, was das über uns sagt. Dass wir Projektionsflächen suchen, die wir dann aufladen mit unseren sozialen Utopien oder Dystopien und dämonisieren jetzt das eine Tier, wir glorifizieren das andere. Und letztendlich sollten wir mal, glaube ich, bei uns selber anfangen. Ja? Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch, um es mal mit Hölderlin zu sagen. Da könnte man nochmal nachgucken. In dem Zusammenhang möchte ich auch noch vor Eichhörnchen warnen. Das ist auch ein sehr unterschätztes Tier. Es kommt immer wieder vor, es wird wenig darüber gesprochen, aber es ist oft so, dass Mütter, wenn sie unbeobachtet ihren Kinderwagen auf einem Spielplatz stehen, lassen, irgendwann sich darüber beugen und ein abgenagtes Säuglingsskelett dort vorfinden, weil nämlich eine Gruppe von Eichhörnchen dort eingedrungen ist. Und ist okay. Völliger Bullshit, aber wenn du da jetzt einen Film drehen würdest, würden die Leute Angst haben vor Eichhörnchen.
Ja.
Das versuche ich zu sagen.
Ja, ja. Also ich
und das Gleiche gilt
bei mir. Rappelt das gerade. Ich sehe also Alvin und die Chipmunks irgendwie in so einer Horrorversion. Ja. Und dann natürlich ist auch Flipper jetzt ein Fall für den Verfassungsschutz. Also da ist natürlich reichlich Handlungsbedarf. Ja,
darum sollten die sich mal kümmern.
Ja.
Ja, wer schützt uns vor Delfinen und Eichhörnchen? Ja. Ich weiß nicht, der drohende Herbst,
ja.
Eine Eichhörnchen-Pandemie, die über uns hereinbrechen wird?
Mhm. Ja, davon gibt es viele, ne? Also man kann sie auch bei der Geschlecht sehen im Dunkeln.
Ja, ja, genau.
Also marodierende Eichhörnchen.
Marodierende Eichhörnchen und Gangs, die über Deutschland herfallen.
Ja. Und diese ganzen Flipper-Dinger, die sind ja auch alle im Wasser, also auch in der Wanne. Also außer wenn man sie mit diesem Champagner ausspült.
Unten aus dem... Ja, ja.
Vielleicht.
Könnte man vielleicht davon schützen.
Ordentlich Ecstasy-Suppe in die Wannen kippen, dann kommen die Delfine
die Leute kippen das jetzt weg und das führt dann dazu, dass die alle aggressiver noch werden. Die
um Gottes Willen.
Kommen die an Land und erwürgen uns mit Plastiktüten.
Ja. Ja, ja. Das sind jetzt keine guten Aussichten.
Was für eine Apokalypse.
Aber wir haben den Verfassungsschutz, komm, die passen schon auf. Also die werden schon auch
die Expertinnen und Kommissionen
Delfine irgendwie im Griff behalten. Ja, gut.
Eine unerwartete Wendung, diese Sendung genommen hat.
Ja,
wir haben so positiv begonnen. Aber
jetzt wissen wir, man kann es ja nirgendwo mehr hin. Also weder in den Garten, noch irgendwie auf den Spielplatz, noch in die Badewanne.
Also ich empfehle da, und das ist das Schöne auch, da gilt auch das, was der Expertinnenrat zur Demokratiebekämpfung jetzt vorgeschlagen hat. Egal welches Szenario es eintrifft, in jedem Fall werden ja Gesichtsmasken und auch Kontaktbeschränkungen in Erwägung gezogen. Und das hilft auch dagegen. Wenn du das Haus nicht mehr verlässt,
ja, eben.
Kann dir nichts passieren.
Ja, aber es gibt ja auch, also weil naja gut, du fängst jetzt mit den Delfinen an, die sind dann ja auch
die Eichhörnchen
sehr, auch die Eichhörnchen sehr gefährlich. Es gibt ja diese Masken, mit diese Taucheranzüge für 40.000 Meter Tiefe. Du weißt ja diese.
Die kann man zum Schutz auch an Land tragen.
Ja, eben. Ja. Damit, ab in den Aldi. Na, das wird ja ein herrliches Advents, eine herrliche Adventszeit.
Also meine Frau hat ja jetzt schon auch so eine Fabrik gegründet, wo diese Anzüge hergestellt werden. Und wir sind schon, also ausreichend Schutzbekleidung für die gesamte deutsche Bevölkerung. Wir haben also 160 Millionen Taucheranzüge bestellt.
Ah, super. Ja. Hast du dich da von Herrn Söder beraten lassen, oder?
Ja. Ach, ach, wir sehen uns ja ab und zu mal, wenn so privat auch beim Kartenspielen und so.
Und, und Eis Imperial.
Er sagte so, ich soll vor Olaf aufpassen, wenn der das mitkriegt, dass wir da so ein bisschen schwierig sind.
Ja. Okay. Na gut, okay, das sind aber ganz gute Aussichten. Also du bist gut vorbereitet auf den Herbst. Herrlich. Machen wir noch ein bisschen Sommer. Ich habe mir überlegt, wenn ich mir jetzt für jede meiner Umzugskisten ein 9-Euro-Ticket kaufe und ein Gesicht drauf male, dann haben die doch recht Anrecht auf einen Sitzplatz, oder?
Auf jeden Fall.
Na gut, okay, das kann
ich. Auf jeden Fall.
Berichte dann mal.
Oh wie Gott, ich dann, Mann, sind wir albern.
Ach Quatsch, nee. Dann komme ich bis Flensburg, gilt das aber nur mit dem Ticket und dann muss ich mir ein Lastenrad holen, um den Rest, die Kisten einzeln zu fahren. Ja, ich denke nochmal drüber nach.
Du kriegst das hin.
Ich zweifle daran, aber ich werde nächste Woche wieder
berichten.
Ja, so machen wir das.
Sollen wir es gut sein lassen für heute?
Ich glaube ja. Es war mir eine Freude. Ach, war das schön.
Herrlich.
Gut, ich gehe mal nach der Delfinen und Eichhörnchen gucken. Ja, mir geht's auch besser. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für die Therapiestunde.
Gerne.
bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.